Hi Siani.
Hi Tongshan.
Na, ready to talk?
Sowas von. Rassismus, das ist traurigerweise mein Thema.
Nicht nur deins.
Ja, eben. Also auch die Vorbereitung für diese Folge war schon schmerzvoll.
Ja, ich finde auch, das ging ganz schön ans Eingemachte. Und ich glaube, für uns beide bedeutet es auch so ziemlich eine Reise ins Ich.
Ja.
Und eine Auseinandersetzung mit Familiengeschichte.
Ja.
Und alles, was dazu gehört.
Du hast das ja schon angeteasert. Magst du ein bisschen über deine Familiengeschichte erzählen?
Meine Familiengeschichte ist also die klassische Einwanderungsfamilie 20. Jahrhundert im Grunde genommen. Also die Großeltern meines Vaters sind aus Osteuropa, konkret die Bukowina, das ist so dieser Landstrich zwischen Rumänien und der Ukraine, in die USA eingewandert. Und meine Mutter ist Koreanerin und ist erst in den 60er Jahren in die USA eingewandert. Und daraus bin ich geworden. Das ist meine Mischung.
Ja.
Wie ist es denn bei dir?
Also mein Vater ist African-American. Und als African-American war es damals in den USA ziemlich hart zu studieren oder ins Ausland zu kommen. Deshalb ist er Berufssoldat geworden und konnte in ganz viele unterschiedliche Länder und hat in Paris in ganz vielen unterschiedlichen Städten gelebt, unter anderem auch in Berlin und Deutschland. Und da haben sich meine Mutter, mein Vater getroffen, da sind sie sich begegnet. Meine Mutter ist eine weiße Deutsche mit DDR-Geschichte. Und ja, hat nicht so gut gehalten zwischen denen. Die haben sich getrennt und ich bin größtenteils in Berlin aufgewachsen, aber war auch viel in den USA. Aber wie bist du jetzt nach Deutschland gekommen?
Meine Eltern waren akademische Nomaden. Also wir sind von Uni zu Uni und von Land zu Land, also Dänemark, Schweiz. Ja, und so bin ich dann mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen.
Spannend. Rassismus ist also ein Thema, das uns beide persönlich betrifft. Und wenn wir in dieser Staffel von Der Riss darüber sprechen wollen, warum die USA so ein gespaltenes Land sind, dann ist Rassismus ein wesentlicher Grund dafür. Und darüber wollen wir in dieser ersten Folge sprechen.
Aber dazu muss ich dir vielleicht erstmal Tiffany vorstellen. Tiffany ist unsere Protagonistin. Tiffany kommt nämlich aus Oklahoma, aus einer kleinen Stadt in Oklahoma. Du musst dir vorstellen, 90er Jahre, sie ist jetzt von zu Hause ausgezogen und fängt an zu studieren. Und wie das halt so an den ersten Tagen an der Uni so ist, sie lernt ganz viele neue Leute kennen.
They would ask, where are you sie haben from? Mich gefragt, wo ich herkomme und ich habe gesagt, aus Tulsa, in Oklahoma.
Tulsa, Oklahoma.
Soweit so normal, also im Grunde genommen erzählt man, wo man herkommt, aber die Reaktion ihrer neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen empfindet sie als komisch. Viele sagen sowas wie, da gab es doch die Black Wall Street. Und Tiffany, die heute 48 Jahre alt ist, erinnert sich noch sehr genau, wie sie damals überhaupt keine Ahnung hatte, was die Black Wall Street eigentlich ist.
Nachdem mich die dritte Person gefragt hat, woher ich komme und wieder die Black Wall Street erwähnt hat, habe ich meinen Vater danach gefragt.
Und er gibt zu, dass er das auch lange nicht gewusst hat. Und dann beginnt er zu erzählen. Es ist eine Familiengeschichte, die geprägt ist von Rassismus, von Aufständen und von ganz viel Schweigen.
Ihm hat seine Großmutter davon erzählt, meine Urgroßmutter, Mama Brown, wie wir sie nannten. Als er aus Vietnam zurückkam und als nach der Ermordung von Martin Luther King 1968 überall Aufstände ausbrachen.
Ja, und als Tiffanys Vater mit Mama Brown, also mit seiner Großmutter, am Telefon darüber spricht, da passiert in ihr etwas.
Sie flüsterte, so etwas ist hier auch passiert. Wir hatten hier in Tulsa einen der schlimmsten Aufstände, den es in den USA je gegeben hat.
Race riots, you know, in history.
Tiffanys Urgroßmutter ist eine Überlebende des sogenannten Tulsa Massacres. Am Telefon mit Tiffanys Vater spricht sie zum ersten Mal von den Geschehnissen im Mai 1921. Die Zahlen zu den Opfern gehen auseinander, aber Schätzungen nach werden an diesem Tag 300 Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner von einem weißen Mob aus Polizisten, Ku Klux Klan-Mitgliedern und Zivilisten ermordet. Ein ganzer Stadtteil, Greenwood, wird in weniger als 24 Stunden regelrecht ausradiert.
Hallo.
Hallo, ihr hört den Terra X Podcast Der Riss. Es geht um die USA und die große Frage, wie dieses wunderschöne Land an einem Punkt angekommen ist, an dem seine Demokratie auf dem Spiel steht. Und wir sind eure Hosts. Ich bin Siani Sophia Höder, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Tongjin Smith, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Ja, der tiefe Riss, der das Land, die Gesellschaft, alles durchzieht, zeigt sich jetzt, wo Donald Trump zum zweiten Mal zur Wahl steht, so deutlich wie noch nie zuvor. Beim Beten, vor Gericht, bei der Frage, wo du wohnst, auf welche Schule du gehst, was du isst, wie lange du leben wirst und wie viel Geld du in diesem Leben jemals verdienen wirst. Und natürlich immer und überall beim Thema Race. Alles, wirklich alles in den USA ist politisch. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie es dazu gekommen ist.
Aber wir sind natürlich viel mehr als ein History-Podcast. Unser Motto ist frei nach dem Schriftsteller William Faulkner. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Es wirkt sich aus bis ins Hier und Heute.
Das Tulsa Massacre von 1921, von dem ich dir gerade erzählt habe, war nicht nur im Ausmaß verheerend, es ist auch besonders tragisch, weil Tulsa bzw. der Stadtteil Greenwood in Tulsa vor 1921 ein Vorbild für eine blühende bürgerliche afroamerikanische Community war. Und fast 10.000 Menschen haben hier gelebt. Und das ist auch etwas, das Tiffany erst sehr spät erfährt.
Hotels, lawyers' offices, haberdasheries, businesses, anything you could think of.
Hotels, Anwaltskanzleien, Kurzwarengeschäfte, Kinos, Schulen, sie hatten alles in der Community. Der Begriff Black Wall Street stammt von dem Bürgerrechtler Booker T. Washington. Das Viertel florierte so sehr, dass es ihn an die Wall Street in New York erinnerte. Schwarze Menschen sind hierher gezogen, weil sie hier in Freiheit leben wollten.
Wall Street in New York. That's just how amazing this community was. Black people migrated to Tulsa because they were trying to be free.
Und wenn man sich vorstellt, dass es gerade mal 56 Jahre her ist, dass der amerikanische Bürgerkrieg beendet wurde und die Sklaverei offiziell abgeschafft wurde. Also Eigentum zu haben, also ne, sich selbst zu verwirklichen, das war schon noch ungewöhnlich. Mhm. Und deswegen war das halt eben so ein Vorzeigebeispiel dafür.
Und dadurch ist es ja auch noch abschreckender.
Richtig.
Dass, wenn es schon ein Vorzeigebeispiel gibt, dass es so brutal zerstört wird.
Ja. Ja, und hier kommt wieder halt eben ne, klar zum Vorschein, dass im Grunde genommen afroamerikanische Menschen in den USA einfach Menschen zweiter Klasse sind. Also das betrifft ja eben auch nicht nur Schwarzamerikanerinnen und Amerikaner, sondern es betrifft halt auch indigene Menschen in den USA. Es betrifft letztendlich ganz viele marginalisierte Gruppen und es betrifft vor allem auch, naja, alle Formen von Menschen, deren Phänotyp nicht weiß ist. Mhm. Ja, also das, was man sozusagen von außen erstmal erkennt als du bist nicht weiß, Person of Color, wie man so schön sagen würde, um das jetzt hier komplett zu behandeln in allen Facetten, das würde tatsächlich den Rahmen des Podcasts sprengen.
Plus, wir könnten stundenlang darüber
absolut, reden. Absolut, absolut. Mal in dieser Folge konzentrieren wir uns mal auf die Geschichte, vor allem der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA, weil man das an der Geschichte der schwarzen Bevölkerung in den USA eigentlich sehr gut klar machen kann, warum der Rassismus in den USA eigentlich so tief sitzt. Und warum eigentlich in den letzten Hunderten von Jahren eigentlich ne, so wenig vorangekommen ist, trotz einzelner politischer Meilensteine, also wie zum Beispiel die Abschaffung der Sklaverei 1865 oder eben die Bürgerrechtsbewegung knapp 100 Jahre später. Denn dass das eben so ist, zeigt allein ein weiteres Ereignis in Tiffanys Familiengeschichte, dass die Familie viele Jahre nach dem Tulsa Massacre erlebt.
History continues to repeat itself.
Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Traumata ziehen sich durch die Generation meiner Familie. Es hat sich viel verändert, aber es ist auch viel gleich geblieben.
So much has changed, yet so much has remained the same.
Um zu verstehen, warum sich einerseits so viel getan hat und andererseits eben so wenig, müssen wir ein ganzes Stück in die Vergangenheit gehen, nämlich in die Zeit der Sklaverei. Bis 1865 verrichten nämlich versklavte Menschen mit afrikanischen Wurzeln, vor allem in den Südstaaten der USA, Schwerstarbeit. Sie sind Eigentum von Großgrundbesitzern, also Eigentum, das muss man sich vorstellen, ist ein Gegenstand. Und sie arbeiten ohne Lohn auf deren Baumwoll-, Zucker- und Tabakplantagen oder auch im Haushalt. Man geht davon aus, dass seit 1501 mehr als 12 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner in ihrer Heimat gekidnappt wurden und mit Schiffen nach Amerika transportiert wurden. Sie wurden übrigens nicht nur nach Nordamerika gebracht, sondern eben auch nach Süd- und Mittelamerika und vor allem in die Karibik verschleppt.
Du, aber ich habe diese Zahl 1619 im Kopf.
Ja, das ist auch gar nicht falsch. Tatsächlich ist es so, dass ab 1501 versklavte Menschen aus Spanien und Portugal in die damals spanischen und portugiesischen Kolonien verschleppt wurden und erst 1619 Menschen direkt aus Afrika nach Amerika verschleppt werden.
Aber ich finde es auch total cool, Tongjin, dass du auch den Begriff versklavte Menschen benutzt. Weil natürlich ist der Begriff Sklaven oder eine Unfreiwilligkeit ist in diesem Begriff. Aber dieses Versklavte ist in den Diskussionen sehr beliebt, weil es nochmal markiert, wie stark die Unfreiwilligkeit quasi ist. Es unterstreicht es quasi. Und deswegen finde ich es gut, dass du das verwendest, weil ich werde es auch noch verwenden.
Nee, ich glaube, wir müssen den Begriff auch verwenden. Da ist ja nichts freiwillig drin. Ja, und im Grunde ist es so, also das haben wir vorhin ja schon kurz erwähnt, dass es vor allem die Südstaaten sind, die von der Arbeit versklavter Menschen profitieren. Ja, und im Norden, der also stärker industrialisiert ist auch schon zu dieser Zeit, gibt es eher ja, Sklavengegner, also sogenannte Abolitionists. Die Sklavereifrage spaltet eben die USA in Nord- und Südstaaten. Die Unionists, die auf der einen Seite den Zusammenhalt wollen und die Bundesstaaten auch zusammen behalten wollen als Union. Und die Confederates, das sind letztendlich 7 Staaten im Süden, die sich abspalten und die Confederate States of America gründen, um halt eben dort die Sklaverei weiter zu behalten. Und das führt letztendlich 1861 bis 1865 zum Bürgerkrieg. Schon während des Krieges erlässt Präsident Abraham Lincoln die sogenannte Emancipation Proclamation. Das ist ein Dekret, das die Sklaverei abschaffen will, beziehungsweise ja, das in Aussicht stellt. Und es ist im Grunde genommen eine Kampfansage an den Süden. Ja, 1865 gewinnen dann die Nordstaaten, also die Union, den Bürgerkrieg. Und im selben Jahr wird der 13. Zusatzartikel zur Verfassung vom Kongress verabschiedet. Der schafft die Sklaverei in den gesamten USA ab. Ein Meilenstein auf dem Papier.
Viele glauben, dass nach dem Bürgerkrieg die Union alle in den Südstaaten rettet, dass dann alle glücklich und zufrieden leben. Aber das ist absolut nicht der Fall.
Das ist Marnie Campbell. Sie ist Associate Professor an der La Jolla Marymount University in Los Angeles und Expertin für afroamerikanische Geschichte. Von ihr werden wir in dieser Folge noch ein bisschen mehr hören. Und sie bezieht sich hier auf die Reconstruction Era, also eine Zeit des Wiederaufbaus der Südstaaten. Denn da ändert sich erstmal nicht so viel für die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. Das hat unterschiedliche Gründe. Der erste, sie haben einfach kein Vermögen, keinen Ort, wo sie irgendwie hin können. Sie leben oft erstmals in Camps, also weil sie ja einfach auf den Plantagen auch nicht mehr sein können, in Anführungsstrichen. Ne? Und das Leben in Freiheit ist auch gefährlich. Denn, und das ist eben der zweite Grund, warum sich für viele Afroamerikanerinnen und Amerikaner nicht viel ändert. Der 13. Zusatzartikel, der die Sklaverei abgeschafft hat, hat eine Lücke. Daran heißt es wörtlich: Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime, whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction. Das heißt, der 13. Zusatzartikel der Verfassung verbietet die Sklaverei, außer als Form der Strafe. Ja, und so wurde halt im Grunde genommen Sklaverei wieder durch die Hintertür eingeführt. Das war ein sehr, sehr einfacher Weg. Und die Folge ist, die Zahl der schwarzen Gefängnisinsassen schnellt extrem in die Höhe. Die genauen Zahlen gehen tatsächlich auseinander, aber so um 1870 machen sie zwischen 85% und 95% der Insassen aus.
Wow.
Und hier entsteht dann auch dieser Stereotype vom Black Perpetrator, also dem schwarzen Verbrecher. Und ich sage wirklich bewusst Verbrecher, weil es sind in erster Linie schwarze Männer, die damit sozusagen stereotyped werden. Und das Narrativ ist, wenn so viel mehr Afroamerikaner im Gefängnis sitzen als Weiße, dann muss es ja bedeuten, dass sie tatsächlich gefährlicher sind. Mit dem Ende der Sklaverei beginnt sozusagen die Kriminalisierung. Auf der Bundesebene steuert man dagegen. Es werden 2 weitere Zusatzartikel erlassen, der 14. und der 15. Und der 14. garantiert allen schwarzen Menschen, die in den USA geboren wurden, Bürgerrechte und den Schutz des Gesetzes. Und der 15. Zusatzartikel gibt Afroamerikanern, also wirklich nur den Männern, das Wahlrecht. Und das ist ein großer Schritt, denn jetzt können sich ehemals versklavte Menschen eine Existenz aufbauen. Einige kommen sogar in politische Ämter. Aber dann kommt es zu einem Backlash. Die Südstaaten führen ab den 1890ern nämlich die sogenannten Jim Crow-Gesetze ein.
Ja, und jetzt geht's noch mehr bergab sozusagen. Auch diese Figur Jim Crow ist ja auf sogenannte Minstrel-Shows zurückzuführen. So eine rassistische Stereotype aus Bühnenshows, aus dem Theater und Zirkus, wo weiße Menschen sich schwarze Gesichter angemalt haben, also Blackfacing betrieben haben und einfach so schwarze Figuren dargestellt hatten, aber total rassistisch und stereotypisch.
Und die Gesetze stellen übrigens nicht Verhaltensweisen unter Strafe, sondern sie segregieren. Also sie institutionalisieren im Grunde genommen eine Rassentrennung. Und gerechtfertigt werden diese Gesetze eben damit, dass Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen durchaus gleiche Rechte genießen wie die weiße Mehrheitsbevölkerung, sich aber nicht mit diesen weißen Menschen mischen. Man spricht da von separate but equal.
Dabei ist es ja gar nicht separate but equal. Also ne, diese separate Infrastruktur, das ist ja nicht so, als würden schwarze Menschen ähnliche Strukturen kriegen. Also die Schulen sind schlechter, die Sanitäranlagen sind schlechter und so weiter und so fort. Also es ist nicht equal.
Absolut, ja. Und ein anderes prägnantes Beispiel ist eben auch das Wahlrecht. Ja, schwarze Menschen dürfen wählen. Okay. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen eine Wahlsteuer dann fällig wird. Oder sie müssen einen Schreib- und Lesetest bestehen. Ja, was für ehemals versklavte Menschen eine wesentlich höhere Hürde darstellt als für jede weiße Person. Außer sie gehören vielleicht der Unterschicht an. Also ne, weiße Menschen, die halt eben auch arm waren, das gab es übrigens auch. Also man darf sich nicht vorstellen, dass die frühen amerikanischen Staaten in irgendeiner Form nur aus Plantagenbesitzern und Sklaven bestand, sondern es war sehr viel komplizierter.
Ja, es gab halt auch Weiße, die Analphabeten und Analphabetinnen
absolut
waren. Ja.
Und diese Jim Crow-Zeit, also obendrein noch, ne, ist auch die Zeit der Lynchjustiz. Das heißt, weiße Mobs üben Selbstjustiz aus, indem sie ja, schwarze Menschen, in der Regel Männer, für vermeintlich begangene Verbrechen öffentlich foltern, verstümmeln und an Bäumen erhängen. Und zwar geplant. Das ist absurd. Teilweise werden Eintrittskarten verkauft. Das ist wie so ein Event. Und diese Mobs bestehen aus Zivilisten, selbsternannte Bürgerwehren, aber auch eben Vereinigungen wie dem Geheimbund Kuckucksklan, das kennt man ja. Und das liegt an diesem Stereotype des Black Perpetrators, aber auch tatsächlich an dieser Zeit. Ne? Rassismus ist salonfähig.
So what happens is white people don't want black people around, right?
Weiße Menschen wollen schwarze Menschen nicht um sich haben, und zwar alle weißen Menschen. Auch arme weiße Farmer wollen nicht, dass schwarze Menschen mehr haben als sie. Es ist der Widerstand Weißer gegen die Freiheit schwarzer Menschen.
Just white resistance to black freedom.
Das ist nochmal Marnie Campbell, die Expertin für afroamerikanische Geschichte. Und diese Jim Crow-Gesetze haben auch dazu geführt, dass ab circa 1910 viele schwarze Menschen, man schätzt, dass es um die 6 Millionen waren, in den Norden fliehen im Rahmen der sogenannten Great Migration.
Ja, die Great Migration war natürlich auch ein Thema bei meiner Familie. In meiner Familie ist es sehr kompliziert, da wird nicht so viel über Slavery und die History gesprochen. Es ist, glaube ich, zu schmerzhaft, das so durchzukauen und darüber zu sprechen. Aber meine Familie, also väterlicherseits mein Vater, ist in Ohio, Cleveland quasi aufgewachsen. Und sein Vater war Barber, also der war Friseur. Und sein Vater, also mein Urgroßvater, war Farmer. Und die sind davor, also quasi er, der Farmer, kommt eigentlich aus Mississippi. Daher sind sie gewandert. Was davor war, we don't know.
Das ist auch eine schmerzhafte Geschichte, ne?
Ja.
Ja, also, klar, also insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Also es dass man da nicht unbedingt drüber reden möchte, sondern in die Zukunft schauen möchte. Und um das ging es ja bei der Great Migration. Also auch nach Tulsa, Oklahoma, kommen im frühen 20. Jahrhundert eben sehr viele Afroamerikanerinnen und Afrikaner, die sich erhoffen, dort eine Zukunft aufbauen zu können. Und obwohl auch hier die Jim Crow-Gesetze gelten, aber interessanterweise in Tulsa wurde kurz zuvor Öl gefunden und die Stadt boomt. Also es ist wirklich so ein kleines Wirtschaftswunder. Und für viele Afroamerikanerinnen und Afrikaner könnte sich hier dieses Versprechen eines besseren Lebens erfüllen. Tulsa ist zwar auch segregiert, aber, und das ist eben das Schöne, hier haben schwarze Menschen es geschafft, sich ein Leben, eine Community und vor allem einen gewissen Wohlstand aufzubauen. Bis zum 30. Mai 1921. Und da sind wir wieder bei Tiffany Crutcher und der Geschichte ihrer Urgroßmutter.
An diesem Tag betrat ein junger schwarzer Schuhputzer, Dick Rowland, einen Aufzug. Er stolperte über oder fiel auf das weiße Mädchen, das den Aufzug bediente. Sie schrie auf in dem Moment, in dem sich die Aufzugtüren öffneten.
Niemand weiß tatsächlich, was am 30. Mai 1921 passiert ist. Diese Version, also, dass er einfach auf sie draufgefallen ist, gilt aber als die wahrscheinlichste. Ja, und Dick Rowland läuft natürlich davon. Wahrscheinlich hat er sich erschrocken, dass er in dieses Mädchen reingestürzt ist. Und in Tulsa verbreitet sich eben die Geschichte wie ein Lauffeuer. Ein Schwarzer habe eine Weiße angegriffen, heißt es. Irgendwann sogar, das kennst du ja, Gerüchteküche, ein Schwarzer habe versucht, eine Weiße zu vergewaltigen. Auf Dick Rowland beginnt halt eben eine regelrechte Hetzjagd und die hält bis zum nächsten Tag an.
And somehow Dick Rowland was snatched and taken down to the courthouse.
Dick Rowland wurde gefasst und zum Gerichtsgebäude gebracht. Innerhalb weniger Stunden bildete sich dort ein weißer Mob, der ihn noch am gleichen Abend lynchen wollte.
We're gonna lynch Dick Rowland tonight. The Greenwood community, the black community, they said we're not going to let our beloved community member get killed or be lynched.
Die schwarze Community wollte das verhindern und zog ebenfalls vor das Gerichtsgebäude. Dort sprach ein Weißer einen der schwarzen Männer auf eine Waffe an, die er bei sich trug. Der Schwarze erwiderte, wenn ich muss, werde ich sie benutzen. Dann brach ein Handgemenge aus und ein Schuss löste sich.
Als sich eben am 31. Mai 1921 ein Schuss aus der Waffe eines schwarzen Mannes löst, entlädt sich der rassistische Hass der weißen Bevölkerung, vermutlich eben auch aus Neid auf den schwarzen Wohlstand. Und das ist im Grunde genommen der Beginn einer Katastrophe. Der Kampf bricht aus, der weiße Mob marschiert in den schwarzen Stadtteil Greenwood. Sie plündern Geschäfte, legen Feuer, morden etc. Greenwood wird in wenigen Stunden komplett zerstört. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass ungefähr 300 Menschen an diesem Tag sterben. Das sind die verheerendsten Rassenunruhen in Anführungsstrichen in den USA. Also danach waren bis zu 10.000 Menschen obdachlos. Und für die Täter und Täterinnen gibt es absolut keine Konsequenzen.
Trying to escape the racial terror violence like my grandma.
Meine Großmutter ist der rassistischen Gewalt auf der Ladefläche eines Trucks entkommen. Sie hat es gerade so rausgeschafft und darüber bin ich sehr froh. Ich wäre sonst nicht hier, um ihre Geschichte zu erzählen.
And I'm so glad she survived, or I wouldn't be here to tell this story.
Ja, und Tiffanys Urgroßmutter schafft es tatsächlich nach Kansas City, wo sie dann hinzieht. Und erst so 3 bis 4 Jahre später, so sagt es Tiffany, kommt sie dann tatsächlich zurück nach Tulsa. Und ehrlich gesagt, wie es halt oft nach solchen Vorfällen ist, ne, versucht man eben nicht darüber zu reden. Der Schmerz, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, ist einfach vielleicht auch zu tief. Und andererseits ist es auch so, dass in den Zeitungen und Geschichtsbüchern jahrzehntelang fast gar keine Erwähnung dieses Massakers stattgefunden hat. Also, ne, man sagt ja immer, die Gewinner schreiben die Geschichte. Hier ist es so, dass eine weiße Mehrheitsgesellschaft vielleicht sich auch schämt und darüber nicht reden möchte. Aber es ist natürlich schwierig, weil so die schwarze Community ihre Geschichte lange nicht kennt, wie wir ja bei Tiffany auch gehört haben. Und so kann sie sich damit gar nicht auseinandersetzen. Und dieses Unwissen begünstigt ein Stück weit eben auch, dass sich solche Ereignisse immer wieder wiederholen. Aber neben diesem geschichtlichen Wissen gibt es noch einen anderen Faktor, der schwarze Communities erheblich voranbringen würde.
Geld.
Natürlich Geld. In Tulsa zum Beispiel wird damals ja der Wohlstand eines ganzen Viertels ausgelöscht. Also nicht nur der Wohlstand, das ganze Viertel wird ausgelöscht. Und Versicherungen zahlen nichts. Weil, ne, so sind amerikanische Versicherungen vor allem, da gibt es eine schöne Ausschlussklausel für Aufstände. Das stand schön im Kleingedruckten. Und auch vom Staat kommt nichts, ne, weil da war ja auch diese Decke des Schweigens. Und ja, die nächste Generation muss eigentlich bei Null anfangen.
African-Americans, people of African descent have been...
Afroamerikaner und Amerikanerinnen haben durch die Versklavung und ihre Folgen irreparable Schäden erlitten. Die USA müssen wieder gut machen, was die schwarzen Menschen angetan haben.
Ja, der wirtschaftliche Verlust ist also ein ganz großer Faktor, der bis ins Heute reicht. Denn die Vermögensschere zwischen schwarzen und weißen Haushalten in den USA ist riesig. Im Schnitt haben heute weiße Menschen 4-mal so viel Ersparnisse fürs Alter wie Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner.
Ja, und schwarze Menschen haben ja auch seltener Immobilien.
Ja, voll. Also super Stichwort, by the way. Genau genommen sind es bei den Weißen 3/4, die Wohneigentum besitzen. Bei Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern sind es nicht mal die Hälfte. Und der Grund dafür bringt uns zurück in die Geschichte, zurück in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Denn im Jahr 1934 passiert noch etwas, das bis heute Folgen hat. Nämlich the Federal Housing Administration wird gegründet. Und zwar von Präsident Roosevelt. Er will in der Zeit der großen Wirtschaftskrise, also die Depression, wo jeder vierte und jede vierte Amerikanerin oder Amerikaner arbeitslos ist, Kredite für einen Hauskauf leichter zugänglich machen. Eigentlich eine gute Sache. Und dafür gründet er eben die Federal Housing Administration, die letztendlich bei Banken für die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer bürgt. Also wenn du deine Kredite nicht mehr bezahlen kannst, springt halt die FHA ein. Ausschlaggebend dafür ist aber natürlich, wo sich die Immobilie befindet.
Jetzt weiß ich, in welche Richtung es geht.
Yes, yes, yes. Denn handelt es sich um ein Viertel, das vornehmlich von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern bewohnt wird, bürgt die FHA nicht.
Natürlich nicht.
Ja. Und sollte sich eine schwarze Familie ohne Kredit ein Haus in einem weißen Viertel kaufen können, dann bekommen dort ab sofort auch die Weißen keine Unterstützung mehr bei Krediten. Die Begründung, sobald Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner in einem Viertel einziehen, wird der Wert der schon dort bestehenden Immobilien sinken. Und das wird dann auch in Klauseln des Kaufvertrags von Immobilien festgehalten.
So essentially through these racially restrictive covenants.
Diese Klauseln waren rassistisch restriktiv. Sie besagten, dass man sein Haus nicht an bestimmte Menschen weiterverkaufen oder vermieten darf. Und so blieben für Afroamerikanerinnen und Amerikaner nur bestimmte Viertel, in denen sie wohnen konnten.
Und das führt eben dazu, dass die weiße Mittelschicht in die Vorstädte zieht, also in die Suburbs, ne, ins Einfamilienhaus mit kleinem Garten und weiß gestrichenen Zaun, dem sogenannten Picket Fence. Und in den Innenstädten bleiben die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner in den Mietshäusern, meist irgendwelche Sozialbauten noch zurück. Diese Viertel mit einer überwiegend schwarzen Bevölkerung werden auf Städtebauplänen, also tatsächlich markiert.
Man nennt das Redlining. Man hat eine Karte genommen und eine rote Linie um bestimmte Bereiche gezogen und gesagt, hier dürfen schwarze Menschen nicht hinziehen oder nicht wegziehen.
Man spricht in den USA ja auch gerne vom Melting Pot und ich würde sagen, es ist eher eine Salad Bowl. Die Tomaten bleiben bei den Tomaten, die Gurken bei den Gurken, der Salat beim Salat und das ist systemisch auch so gewollt. Und zwar nicht zuletzt, wenn es um Wahlen und Wahlkreise geht und wie sich diese manipulieren lassen. Man nennt das übrigens Racial Gerrymandering, also vielleicht ein Begriff, den man schon mal gehört hat. Und da gibt es verschiedene Methoden. Zum Beispiel kann ein schwarzes Viertel bei Wahlen quasi aufgebrochen werden. Statt das schwarze Viertel zu einem eigenen Wahlkreis zu machen, werden stattdessen kleine Teile davon an angrenzende weiße Wahlkreise zugeteilt. Oder in manchen Bundesstaaten sind es dann halt eben andere Ethnien, die da wohnen. Ja, und damit gehen halt schwarze Wählerinnen und Wähler, die in der Regel demokratisch wählen, in einem überwiegend vielleicht republikanisch wählenden Wahlkreis einfach unter. Sie haben keine Chance auf eine Mehrheit, beziehungsweise ihre Kandidatinnen oder Kandidaten haben einfach keine Chance, gewählt zu werden.
Also strategisches Zurechtschieben, dass man das Ergebnis quasi manipulieren kann, was man haben möchte.
Ja. Sollten vielleicht mal kurz durchatmen. Ja, ist ein ganz schöner Ritt. Also wenn man jetzt von der Sklaverei über die Jim Crow-Gesetze, Segregation bis hin, ne, zu den Lynchmorden etc. Also wenn man diese Geschichte so aufarbeitet, dann sind wir immer noch erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber hier passiert jetzt was, nämlich dass Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner nicht mehr länger schweigen wollen. Und deswegen steht 1939 eine junge schwarze Sängerin auf der Bühne eines Jazzclubs und stellt ein neues Lied vor. Sie heißt Billie Holiday. Und der Song heißt Strange Fruit, also sonderbare Frucht.
Southern trees bear strange fruit. Blood on leaves that at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Die Südstaatenbäume tragen merkwürdige Früchte. Blut auf den Blättern und Blut an den Wurzeln. Schwarze Körper baumeln im Südstaatenwind. Merkwürdige Früchte hängen von den Pappeln. Die sonderbare Frucht meint natürlich die Körper von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern, natürlich in der Regel Männer, die am Baum erhängt wurden. Und mit dem Lied konfrontiert erstmals eine schwarze Sängerin ihre mehrheitlich weißen Zuhörer und Zuhörerinnen mit dem Grauen der Lynchmorde. Strange Fruit wird auch zum ersten Protestsong der Bürgerrechtsbewegung und die kommt jetzt Ende der 30er Jahre so langsam in Bewegung, aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie da.
It's one of the major reasons why the civil rights movement happened when it did.
Der Zweite Weltkrieg ist einer der Hauptgründe, warum die Bürgerrechtsbewegung gerade zu dieser Zeit entstand. Die schwarzen Soldaten, die aus dem Krieg zurückkamen, waren in Europa gut behandelt worden. Aber in den USA waren sie wieder Bürger zweiter Klasse. Und da hat es ihnen gereicht.
People were like, okay, that's enough. It's got to be enough.
Ja, und dann bringt ein Gerichtsurteil die Bürgerrechtsbewegung endgültig ins Rollen. Das Urteil, um das es geht, heißt Brown vs. Board of Education, zu Deutsch Brown gegen die Schulbehörde, aus dem Jahr 1954. In diesem Urteil entscheidet der oberste Gerichtshof, dass die Segregation, also die Trennung von Rassen an öffentlichen Schulen, gegen die Verfassung verstößt. Separate but equal, Tschüssikowski.
Ja, endlich. Es gab viel zu viele Beispiele, glaube ich, so im Alltag, wo man gesehen hat, es ist nicht equal im Sinne von, schwarze Menschen kriegen genau dieselben Zugänge wie die weißen Menschen.
Das Spannende ist einfach jetzt, dass jetzt der nächste Schritt gegangen wird. Also man könnte immer sagen, es ist zwei Schritte vor und ein Schritt zurück. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir zwei Schritte vormachen. Was daran aber wichtig ist, es ist eben impliziert, dass die Segregation in allen öffentlichen Einrichtungen, also nicht nur in Schulen, dann tatsächlich verfassungswidrig ist. Also die Schilder, die einen daran erinnern, ja, Whites only oder Colored hier drüben, ja, können halt nirgendwo mehr zu sehen sein.
Es ist halt dieser Präzedenzfall, wo sich halt die Bürgerrechtsbewegung drauf stürzen kann und nehmen kann und dann das erweitern kann.
Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb eine gewisse Rosa Parks im Dezember 1955 wahnsinnig mutig ist.
Oh ja, Rosa Parks. Ich habe ja mein Magazin nach Rosa Parks benannt, das Rosa Mag.
Genau.
Also Rosa Parks ist für mich so eine ganz, ganz, ganz wichtige historische Figur. Rosa Parks ist Schneiderin. Sie arbeitet aber auch bei der NAACP.
Ja, das muss man vielleicht kurz erklären. Das ist nämlich die National Association for the Advancement of Colored People, also eine der ältesten Bürgerrechtsbewegungen in den USA.
Ganz genau. Also sie ist eine knallharte Aktivistin. Auf jeden Fall, die Geschichte von Rosa Parks ist, sie ist im Bus. Das war aber ein geplanter Stunt. Also sie haben schon sehr lange überlegt, wie sie genau das, was im Schulsystem passiert ist, auch auf das Bussystem ausweiten konnten. Weil die meisten Menschen, die Bus gefahren sind, waren schwarze Menschen, aber die wurden im Bus segregiert. Es gab so eine Stelle, wo nur Black People sitzen durften und wo Weiße sitzen durften. Und dann gab es so eine graue Zone, wo beide sitzen durften. Und da durften schwarze Menschen sitzen, bis eine weiße Person einsteigt, dass es so ein erniedrigender Prozess sein musste. Ja, und Rosa Parks hat sich gedacht, ich stehe heute nicht mehr auf, ich habe genug. Quasi wurde verhaftet und dann fing der Busboykott an in Montgomery und der hielt ein Jahr an. Also schwarze Menschen haben zusammengehalten. Ich glaube, das muss so krass schwer gewesen sein und sind ein Jahr lang nicht Bus gefahren. Und weil schwarze Menschen den Hauptteil der Kundschaft ausmachten, hat das den Busbetreibern richtig wehgetan. So wurde die Segregation in den Bussen dann tatsächlich beendet.
Ja, und angeführt wird dieser Protest in Montgomery, Alabama, wo das alles stattfindet, vom neuen Pastor der Stadt, Martin Luther King Jr.
I have a dream.
Er ist eigentlich derjenige, der es zur moralischen Pflicht erklärt, sich gegen ungerechte Gesetze zu wehren, mit Mitteln des zivilen Ungehorsams. Schönes Wort. Und auf dem Busboykott in Montgomery folgt dann eine regelrechte Protestwelle im gesamten Land. Sitzstreiks werden organisiert, sie werden sogar ziemlich populär, wenn man so möchte, in Restaurants, wo bisher Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner nicht bedient werden, setzt sich die Bevölkerung einfach rein und sitzt. Und ja, also der Protest Und das Einfordern der auf dem Papier existierenden Rechte wird immer lauter und immer deutlicher.
Und das war dann die Zeit, wo es auch Fotos und Media gab, dass das einfach dokumentiert wurde.
Jetzt könnte man überspitzt sagen, PR-technisch ist das nicht gerade super für die USA. Die sind ja als Siegermacht aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Sie sind eben die Guten im Kalten Krieg. Sie waren auch die Guten im Zweiten Weltkrieg, als sie eben Europa befreit haben, etc. Der amerikanische Präsident in dieser Zeit, John F. Kennedy, erkennt es auch sehr deutlich und sagt 1961, dass Rassismus und Segregation zu einer moralischen Krise für die USA als Land und als Volk geführt hat.
Endlich.
Ja, tatsächlich endlich. Und dagegen gilt es letztendlich vorzugehen. Also er ist dann so der Präsident, der dann dieses Civil Rights Movement aktiv unterstützt. Und der Höhepunkt ist vielleicht am Mittwoch, 28. August 1963 erreicht, beim March on Washington. An diesem Tag kommen 250.000 Menschen nach Washington. Das sind mehrere Städte, wenn du so willst, ja. Um für umfassende Bürgerrechte zu protestieren. Und zwar tatsächlich für alle, also für all people of color. Und Martin Luther King ist einer der Redner an diesem Tag und er steht dabei vor dem Lincoln Memorial, also ist auch sehr bewusst ausgewählt. Lincoln war ja derjenige, der die Sklaverei abgeschafft hatte oder zumindest den Weg bereitet hat dafür. Und ja, in Anspielung darauf sagt er, magst du mal vorlesen?
Ja. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination.
Mit anderen Worten, die Abschaffung der Sklaverei hat diese dunkle Nacht der Gefangenschaft beendet. Aber 100 Jahre später sind Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner eben immer noch nicht frei, sondern sie liegen in den Ketten der Segregation.
Ja, zu der Zeit und rosig ist es heute ja auch noch nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Aber am Ende seiner Rede kommt der vielleicht bekannteste Teil. Wir haben da schon so ein bisschen drauf gespoilert. Er kommt nämlich darauf zu sprechen, was er sich für die Zukunft seiner Kinder, also wirklich, es geht wirklich um seine Kinder, wünscht. Nämlich, dass sie nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter. Magst du nochmal?
Ja. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Übrigens, der Teil mit dem Traum ist wohl angeblich spontan improvisiert gewesen.
Ja, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, was total krass ist, weil das, glaube ich, das ist, was die meisten Leute noch, woran die sich erinnern können, dieses I have a dream, so. Unfassbar. Also Martin Luther King ist einfach eine unfassbar wichtige Figur. Er hat so inspiriert, er hat so viel Power gehabt. Wenn ich darüber nachdenke, zur damaligen Zeit, die Umstände, bin ich so beeindruckt von seiner Hoffnung. Weil mir persönlich heute, in der heutigen Zeit, habe ich Phasen, wo ich mir Rassismus angucke und denke, ach du meine Güte, das ist so ein großes, fettes Konstrukt, so ein richtiger Brocken. Und ich bin manchmal fast ein bisschen nihilistisch. Aber ja, ich meine, er gibt ja jetzt gerade, wo ich das vorgelesen habe, habe ich immer noch Hoffnung. Oder er gibt mir immer noch Hoffnung, so meine ich
gut,
das. Ja.
Gut so, tatsächlich. Ja. Weil nach dieser Rede und nach diesem unglaublichen Optimismus, den er versprüht hat, also im Angesicht der Ungleichheit, im Angesicht der Ungerechtigkeit und im Angesicht auch der Gewalt, die die schwarzen Menschen in den USA damals und auch heute immer noch begegnet. Ja, also danach sind aber trotzdem Meilensteine in der Gesetzgebung passiert, wo man sagen muss, yippie yay. 1964 tritt der Civil Rights Act in Kraft, also zu Deutsch das Bürgerrechtsgesetz. Mhm. Auf den Weg gebracht wurde es von JFK tatsächlich schon vor dem March on Washington. Aber dann wurde der Präsident einige Monate später, am 22. November 1963, bei einem Attentat getötet. Sein Nachfolger Lyndon B. Johnson ist derjenige, der am Ende das Bürgerrechtsgesetz schließlich unterzeichnet. Der wichtigste Inhalt dieses Gesetzes? Es schafft die Segregation durch die Jim Crow-Gesetze offiziell ab und erklärt diese für illegal.
Das muss man sich jetzt erstmal vorstellen, ne? Das sind dann wieder 60 Jahre, also wieder quasi ein ganzes Leben einer Person, bis da quasi dieser Meilenstein erreicht wurde, aber immerhin wurde er erreicht.
Ja, absolut. Und das zweite wichtige Gesetz, was so im Fahrwasser von diesem Bürgerrechtsgesetz verabschiedet wurde, ist das Wahlrechtsgesetz, das 1965 in Kraft tritt. Zwar steht das Recht zu wählen schon im Bürgerrechtsgesetz drin, aber in dem Voting Rights Act geht es noch ein Stückchen weiter. Zum Beispiel wird es explizit verboten, dass diese Lese- und Schreibtests, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass die vor Wahlen durchgeführt werden oder dass eine Wahlsteuer erhoben werden darf. Also auch das ist vorbei. Aber all das bedeutet eben tatsächlich immer noch nicht das Ende von Rassismus und Diskriminierung. Und ironischerweise spielt hier ebenfalls Präsident Johnson eine wichtige Rolle. Der unterschreibt nämlich 1964 nicht nur das Bürgerrechtsgesetz, sondern ruft auch zum Kampf gegen das Verbrechen auf, nämlich den War on Crime. Das ist ein wichtiger Grund, warum sich aus unserer heutigen Perspektive so viel und dann aber eben doch nur so wenig verändert hat. Grund für diesen War on Crime ist, dass die Gewaltverbrechen in den USA zwischen 1960 und 1970 um, halte ich fest, 126% steigen.
Wow.
In Teilen eben auch, weil in den 60ern so viele sogenannte Rassenunruhen, also diese Race Riots, eben passieren. Eigentlich in jeder größeren amerikanischen Stadt gibt es eben Aufstände. Und ausgelöst werden diese Aufstände oder diese Proteste eigentlich immer von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen, die sich gegen Polizeigewalt wehren. Also meistens ist es ein afroamerikanischer Mann, der von der Polizei getötet wurde oder in der Polizeikontrolle gerät, die dann außer Kontrolle gerät. Also da wird übermäßig Gewalt angewandt und daraus entstehen dann diese Proteste.
Ja, ich meine, die Proteste waren ja auch davon gezeichnet, dass es einerseits so Veränderung gab und Hoffnung gab. Und dann gab es auch gleichzeitig so, Kennedy wurde ermordet, sein Bruder, Malcolm X wurde ermordet, Martin Luther King wurde ermordet. Dann ne, Krieg in Vietnam, das war, glaube ich, so eine unfassbar wilde Zeit. Und ich glaube, dass da mit dieser Hoffnung, wenn man auf einmal hofft, und dann gleichzeitig aber wieder enttäuscht wird, dass da so eine krasse Wut einfach entsteht.
Und vor allem, also wenn man dann auch noch sieht, dass obwohl diese Bürgerrechte durchgesetzt werden auf dem Papier, gleichzeitig der Präsident zum Kampf gegen die Kriminalität aufrüstet. Also aus heutiger Perspektive wären das, glaube ich, rund 200 Millionen Dollar, die für Waffen, für Panzer, für Helikopter etc. ausgegeben werden, aber eben nicht für die Prävention von Gewalttaten oder von Crime in general.
Ja, im Prinzip war das so eine Militarisierung der Polizei.
Und diese Polizei wird dann wiederum in die vorwiegend schwarzen Viertel der jeweiligen Städte geschickt, weil da brodelt es ja, da gibt es ja Potenzial für irgendwelche Aufstände. Aber halt eben auch, man denkt wieder an diese Idee des Black Perpetrators. Also auch das bleibt ja auch noch vorhanden. Und diese harte Linie gegen Verbrechen zieht sich eben durch die nächsten Jahrzehnte, durch die gesamte amerikanische Politik durch. Und oft richtet sie sich eben teilweise, ich sag mal, nicht immer direkt, aber zumindest indirekt gegen Black and Brown People, aber vor allem gegen afroamerikanische Männer. Und Richard Nixon, der dann auf Johnson dann folgt als Präsident, der wird 1969 Präsident, verkündet dann auch noch den War on Drugs, also den Kampf gegen die Drogen. Nixon war ein erbitterter Drogengegner. Interessanterweise wird in einem Interview, das 2016 veröffentlicht wurde, einer seiner Berater zitiert, John Ehrlichman. Und der sagt in dem Interview, was viele Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner schon lange vermutet haben.
Die Nixon-Wahlkampagne und später die Nixon-Regierung hatten zwei Feinde. Linke Kriegsgegner und Schwarze. Verstehen Sie, was ich meine? Wir konnten es nicht verbieten, gegen den Krieg oder schwarz zu sein, aber wir haben es geschafft, dass die Öffentlichkeit Hippies mit Marihuana und Schwarze mit Heroin in Verbindung bringt und dass beides stark kriminalisiert wurde. Das hat diese Gruppen geschwächt.
Ja, und daran sieht man eben, dass das harte Durchgreifen gegen Drogen sich vor allem gegen die schwarze Community wendet. Natürlich ohne, dass das in irgendeiner Form offiziell irgendwo gestanden hätte. Auch unter Nixons Nachfolger Reagan geht das so weiter. Der unterzeichnet 1986 nämlich den Anti-Drug Abuse Act, an dem man eigentlich ganz gut ablesen kann, was hier gerade passiert. In dem Act wird nämlich festgelegt, dass wer mit 5 Gramm Crack erwischt wird, mit einer Haftstrafe von mindestens 5 Jahren rechnen muss. Crack kommt in den 80er Jahren gerade auf, ist eine super billige Form von Kokain, macht super schnell süchtig, wird von der amerikanischen Politik als eine der Ursachen gesehen, warum Gewaltverbrechen in den 80er Jahren so extrem zunehmen. Aber es ist eben auch eine Droge, die vor allem von ärmeren Menschen konsumiert wird, also darunter ganz viele Black and Brown People. Zum Vergleich, für die gleiche Haftstrafe müsste man im Grunde genommen 500 Gramm Kokain bei sich tragen. Also schon 100-mal so viel. Und im Gegensatz zu Crack ist Kokain eben teuer und wird überwiegend von reichen, meist weißen Menschen konsumiert. Also es überrascht also nicht, dass in der Folge des Anti-Drug Abuse Acts eben überdurchschnittlich viele Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner wegen Drogenbesitzes festgenommen und auch verurteilt werden. Und Schätzungen aus dem Jahr 1995 zufolge sind es damals 12% aller Drogenkonsumentinnen und Konsumenten, die schwarz sind. Aber sie machen rund 40% derjenigen aus, die deswegen verhaftet werden. Und diese Zahlen haben sich bis heute tatsächlich nicht wesentlich verändert.
Also ich meine, wenn man sich diesen Prozess anguckt, zu sagen, wir militarisieren jetzt die Polizei, statt dieser Gedanke, vielleicht brauchen Menschen Hilfe. Plus natürlich Racial Profiling ist im Prinzip dieser Prozess, dass man aufgrund von Race oder irgendwie so einer ethnischen Zugehörigkeit oder einer Hautfarbe jemanden verdächtigt und überwacht. Und wenn ich jemanden sehr viel kontrolliere, dann werde ich natürlich viel, viel mehr finden, als wenn ich eine Gruppe gar nicht kontrolliere. So.
Ja, das nennt man Overpolicing übrigens. Also eben dieser unverhältnismäßige Einsatz von Polizeikräften oder Polizeigewalt, oft halt eben gegen nicht weiße Menschen, sondern People of Color. Und ja, also wie gesagt, Johnson hat die Polizeikräfte 1960 schwerpunktmäßig in schwarze Viertel geschickt. Aber Aktivistinnen und Aktivisten sehen den Ursprung des Overpolicings tatsächlich viel, viel früher in der Geschichte. Nämlich in der Zeit der Sklaverei. Und das, ne, da können wir den Bogen wieder zurückschlagen. Denn in der Zeit der Sklaverei entstanden die ersten Formen von Polizeitruppen in den USA, die sogenannten Slave Patrols. Das waren im Grunde Patrouillen, die im frühen 17. Jahrhundert versklavte Menschen, die von Plantagen geflohen waren, wieder einfingen, bestraften, zu ihren Eigentümern zurückbrachten, oft mit brutaler Gewalt. Und die Polizei ist von ihren Ursprüngen her also eher eine Institution, die Weißen dient und gerade Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner als Unruhestifter wahrnimmt. Also da sind wir wieder bei dem Black Perpetrator. Und man kennt einige Gründe dafür, warum dieses Overpolicing halt existiert. Einer der Gründe ist tatsächlich die Ausbildung der Polizeikräfte in den USA. Die ist nämlich sehr kurz. In Deutschland dauert eine Ausbildung zum Polizisten oder zur Polizistin in der Regel 2,5 Jahre. In den USA sind es oft weniger als ein Jahr. In manchen Staaten sogar weniger als 5 Monate.
Crashkurs. Und dann kriegst du eine Waffe in die Hand.
Genau, also so ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Ja, und auf der anderen Seite, was diese Gewalt betrifft, ist es ja auch so, dass Polizistinnen und Polizisten für ihr Fehlverhalten, also übermäßige Gewalt, im Grunde genommen keine Konsequenzen fürchten müssen. Sie sind geschützt durch sogenannte Qualified Immunity, also diese qualifizierte Immunität. Das heißt, wendet ein Polizist oder eine Polizistin Gewalt an, wird geprüft, ob er oder sie klar gegen etabliertes Recht verstoßen hat. Also man nennt das Clearly Established Law. Das bedeutet, wurde schon mal jemand anderes in einem ähnlichen Fall verurteilt? Gibt es einen Präzedenzfall? Wenn nicht, bleibt der Polizist bzw. die Polizistin straffrei, was halt in den allermeisten Fällen so ist. 2023 hat die US-Polizei beispielsweise 1247 Menschen getötet in nur einem Jahr. Und in nur 10 von diesen Fällen wurden die Polizisten und Polizistinnen überhaupt angeklagt. Also in weniger als 1% der Fälle. Aber wir können mal kurz in die Geschichte zurückgehen. Wir haben also, wenn man das mal nochmal guckt, zwischen den 60ern und 90ern eben diese knallharte Law-and-Order-Politik, deren Höhepunkt für viele der sogenannte Crime Bill ist, der von Bill Clinton 1994 unterzeichnet wird. Das Gesetz enthält so eine Three-Strikes-Rule, also wonach eine Person, die schon 2-mal verurteilt wurde, bei einem 3. Vergehen zur lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt wird. Ja, das ist an sich keine neue Erfindung, aber bislang gab es das eben nur auf der Ebene der jeweiligen Bundesstaaten. Also Indiana, California, whatever. Also jeder Bundesstaat für sich konnte sowas entscheiden. Und jetzt gibt es diese Three-Strike-Rule eben auf Bundesebene, also für Federal Crimes. Und dieses harte Durchgreifen hat eben tatsächlich Folgen. Und nirgendwo auf der Welt sitzen so viele Menschen im Gefängnis wie in den USA. Und im Jahr 2000 war rund die Hälfte von diesen Menschen schwarz.
Wow.
Ja, und auch hier vielleicht mal zum Vergleich, der Anteil an der Gesamtbevölkerung 13%.
Und auch dieses ganze Overpolicing und Racial Profiling, was das einfach auch mit Familien gemacht hat. Ja, weil gerade schwarze Familien sind sehr stark von diesen ganzen rassistischen Strukturen davon betroffen, dass oft keine Väter da waren. Mhm. Weil die waren entweder im Gefängnis oder wurden von der Polizei getötet, überspitzt gesagt. Oder die mussten aufgrund der schlechten ökonomischen Bedingungen, so wie mein Vater, Soldier werden oder so und waren nicht da. Also da werden ja Familien zerrissen, da werden Traumata konzipiert. Das ist schrecklich.
Ja, also jenseits von der Familien, wenn man auch auf die Einzelpersonen schaut, ne, so eine Haftstrafe hat wirklich gravierende Folgen für das restliche Leben dieser Person. Ist ja nicht so, als ob du einwanderst, ins Gefängnis rauskommst und irgendwie geht das Leben weiter. Hier können wir nochmal bei Marnie Campbell reinhören.
If you have been convicted of a felony, you lose your right to vote.
Wenn man wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, verliert man das Wahlrecht. In einigen Bundesstaaten ändert sich das gerade wieder, in Florida zum Beispiel. Aber das ist eine Art, Machtstrukturen zu erhalten, indem man denen, die diese Machtstrukturen abwählen würden, keine Stimme gibt.
It again is a way of preserving the power structure by taking away the vote that would vote the power structure out.
Ja, und ich glaube, man kann die Geschichte der Bürgerrechte und die Geschichte des tiefsitzenden strukturellen Rassismus in den USA vielleicht ganz gut mit zwei Zitaten von Barack Obama zusammenfassen. Zum einen würdigt er die Bürgerrechtsbewegung mit den Worten: Dieses Erbe ist der Grund, warum ich hier heute stehe. Klar, ohne die Bürgerrechte hätte er als Schwarzer zum Beispiel nie in Harvard Jura studieren können. Also er hätte überhaupt nicht in Harvard studieren können. Und Obama sagt eben aber auch, dass es eben diese andere Geschichte, dass es tatsächlich keinen schwarzen Mann in seinem Alter gibt, dem nicht schon mal vor einem Restaurant jemanden die Autoschlüssel in die Hand drücken wollte, so nach dem Motto, kannst du mir mal bitte mein Auto parken, also Valet Parking.
Also ein Valet Parking ist, du gibst jemanden deinen Schlüssel und jemand anderes parkt für dich ein.
Ja, also Meilensteine auf dem Papier, aber tatsächlich Stereotype in den Köpfen.
Ja, total. Und es ist ja auch nicht so, dass durch Barack Obama das besser für schwarze Menschen wurde. Also es gab viele schwarze Menschen, die auch nach den beiden Präsidentschaften von Barack Obama auch entzaubert waren. Was auch schwierig ist, weil man hat sehr viel projiziert auf ihn. Man hat ihn sehr als der erste schwarze Präsident, der wird jetzt irgendwie das für alle besser machen. Also es kam schon zu so einem Entzauberungsmoment, gerade so in der Black Community. Und natürlich gab es dann auch nochmal eine andere Entwicklung durch Obama quasi, weil es ja auch nochmal einen krasseren Backlash gab unter so conservative white people. Also gerade rassistische Rhetorik nahm dann zu.
Tatsächlich, ja. Aber mit Obama kann man ja auch sehen, das ist so eine, mit dieser Präsidentschaft, ne? Das ist so eine Zeit, in der man sich auch wirklich immer stärker fragen muss, wie das denn eigentlich sein kann, dass eben in einem Land das höchste Amt von einer schwarzen Person eingenommen wird, nämlich der Präsident, und der sogar Späßchen darüber macht, wie er rassistisch behandelt wird. Also der nimmt es sogar in dem Sinne auf die leichte Schulter, versucht sozusagen auch den Druck daraus zu nehmen. Und dass dieses wirklich grausame Kapitel der US-Geschichte auf dem Papier immer weiter abgeschlossen wird, ja, das ist auch ein gutes Ding. Aber die Realität für viele Schwarze ist eben doch tatsächlich eine andere. Ja, was meinst du? Wird sich das je ändern? Kommen wir da je wieder raus?
Also, ich denke schon. Ich glaube, dass es immer ein kleines Loophole gibt. Und wir müssen immer wieder neue Strategien entwickeln, dieses Loophole sichtbar zu machen und darauf zu bestehen und zu beschreiben, guck mal, das ist ein Loophole. Ich meine, alleine schon, dass wir Begrifflichkeiten wie Overpolicing haben, Racial Profiling, ne, zeigt, dass es ein System ist und zeigt auch, dass wir dagegen vorgehen können, um dann immer weiter in die soziale Gerechtigkeit hinüberzugehen.
Ja.
Ja, jetzt habe ich meinen Martin Luther King Moment. I have a dream.
Ja, kommen wir da je wieder raus? Ja und nein, sagt übrigens Marnie Campbell. Sie sagt, immerhin gibt es mittlerweile Organisationen wie Black Lives Matter. Das kennt man in Deutschland vor allem wahrscheinlich seit dem Tod von George Floyd 2020. Der ist ja von einem Polizisten ermordet worden. Aber Black Lives Matter gibt es eben schon seit 2013. Und solche Organisationen sind, laut Marnie Campbell, eben schon mal ein Fortschritt.
Nothing's perfect and nothing's good, but I think that they're doing the right thing by keeping an eye on this and keeping.
Es ist längst nicht alles perfekt oder gut, aber die Black Lives Matter Bewegung richtet die Aufmerksamkeit auf Rassismus und rassistische Gewalt. Nur so kann sich etwas verändern. Sie sorgen dafür, dass Menschen wählen, dass sie es ansprechen, wenn etwas passiert. Sie organisieren Demonstrationen. Und es gibt nicht nur Black Lives Matter, auch andere Organisationen, die sich engagieren. Und genau das brauchen wir.
Community organizations that are doing the same thing, and I think that's exactly what we need.
Und ein wichtiger Fortschritt ist, es gibt mittlerweile auch juristische Konsequenzen für die Täter und Täterinnen. Also Derek Chauvin, der Mörder von George Floyd, also der Polizist, wurde im Juni 2021 wegen Mordes zweiten Grades, also in Deutschland entspricht das etwa einem Totschlag schweren Grades, zu 22 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Ja, der Mord an George Floyd bzw. die Verurteilung seines Täters zeigt eben eine Veränderung. Ne, zwar ist es auf der einen Seite so, dass Polizisten und Polizistinnen durch ihre Vorgesetzten oder durch die Staatsanwaltschaft gestützt werden. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, beziehungsweise nicht angeklagt werden. Und meistens ist es so, wenn die Täter dann in sozialen Netzwerken gesehen werden, also wenn diese Taten in den sozialen Netzwerken gesehen werden, dass sie dann Konsequenzen fürchten müssen. Und weil dadurch natürlich dann nationale Schlagzeilen entstehen und so gelingt es letztendlich Familienangehörigen und Aktivistinnen und Aktivisten, die Täter vor Gericht zu stellen. Aber, und ohne ein so dickes Aber, können wir hier leider gar nicht aufhören. Das ändert natürlich nichts an den Ursachen, sagt auch Marnie Campbell.
Has anything changed? I mean, like when you scratch the surface, no, I think we still, you know, have the same problems. And until those
hat sich irgendwas verändert? Nein. Wenn man an der Oberfläche kratzt, liegen darunter die gleichen Probleme. Die Strukturen müssen sich verändern. Man müsste sie komplett auflösen und dann neue schaffen. Sonst wird sich nie etwas ändern. Es kann nicht sein, dass 2014 ein Kind von einem Polizisten getötet wird und wir sind dann vielleicht wütend und bestürzt. Aber dann wird ein paar Jahre später jemand anderes ermordet. So wird sich nie etwas ändern. Wir brauchen in den USA komplett neue Polizeistrukturen.
You know what I mean? Like we can't go, okay, we're going to get mad about this and then it's going to kind of go away. But it's more about like the way we do policing in this country needs to be entirely revamped.
Auch Tiffany Crutcher, deren Urgroßmutter das Tulsa Massacre überlebt hat und die wir ganz am Anfang gehört haben, sieht Polizeigewalt als eines der ganz, ganz großen Probleme. Denn Tiffanys Familie ist ein trauriges Beispiel dafür.
Am 26. September 2016 kam mein Bruder gerade vom Tulsa Community College und hatte eine Panne. Sein Auto blieb in North Tulsa mitten auf der Straße liegen. Eine Polizistin, die gerade auf dem Weg zu einem Einsatz war, hielt an, um zu sehen, was los war. Keine 2 Minuten später war mein Bruder tot.
Und auch hier existieren Videoaufnahmen, unter anderem, weil später ein Helikopter über dem Schauplatz kreist. Und in einem Interview gesteht die Polizistin, die geschossen hat, auch die Tat.
Stück für Stück haben wir herausgefunden, was passiert war. Terrence hatte die Hände erhoben. Im Wagen war keine Waffe. Laut Aussage der Polizistin hat er sie weder verbal noch körperlich bedroht. Sie hat aber ausgesagt, oh, ich hatte das Gefühl, er hat eine psychische Krise oder ist auf Drogen. Ich wollte ihm helfen.
And there was a helicopter looming over the scene.
Gleichzeitig kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Schauplatz. Die Polizisten darin sagten, Terrence sehe aus wie ein übler Typ. Ich weiß nicht, woran man einen üblen Typen aus der Luft erkennt. Aber ich vermute, dass sie seine Hautfarbe gesehen haben.
Ja, aber Betty Shelby, die Polizistin, die geschossen hat, sagt, sie fühlte sich bedroht und glaubte zu erkennen, dass Terrence Crutcher unter Drogen stand und nach einer Waffe griff und schießt.
Terrence lag am Boden und die anderen Polizisten sagten zu Betty Shelby, fass ihn nicht an. Sie war ausgebildete Rettungssanitäterin. Sie hat keine erste Hilfe geleistet.
Terrence Crutcher stirbt also. Später stellt sich heraus, dass er PCP im Blut hatte. Das ist eine künstliche Droge, die so ähnlich wirkt wie LSD. Was natürlich an Betty Shelbys Tat nichts ändert. Und sie wird wegen Totschlags angezeigt und freigesprochen.
Krass.
Ja, Tiffany hat als Reaktion darauf eine Stiftung gegründet, die Terrence Crutcher Foundation. Sie will nicht, dass ihr Bruder in Vergessenheit gerät. Und sie will Communities schaffen, in denen ein Leben ohne Gewalt möglich ist. Weil sie eben davon träumt, dass die nächste Generation es einmal leichter hat. Zum Beispiel die Kinder ihres Bruders. Wobei dieser Traum noch fast so klingt wie der von Martin Luther King vor 60 Jahren, weil er sich in so vielen Fällen einfach nicht erfüllt hat. In vielen Fällen von Polizeigewalt der letzten Jahre, wie Tiffany anführt.
Ich habe einen Traum. Ich habe diese generationsübergreifende Vision von Gerechtigkeit, dass auch die Kinder meines Bruders in Freiheit und Sicherheit aufwachsen können. Dass Terrence Jr. im Park mit seiner Spielzeugpistole spielen kann und nicht deswegen ermordet wird, wie es bei Tamir Rice der Fall war. Ich habe den Traum, dass er seinen Führerschein macht und nicht bei einer Verkehrskontrolle erschossen wird, wie Philando Castile. Ich habe den Traum, dass Terrence Jr. eine eigene Wohnung hat und mit Ice Cream auf dem Sofa sitzt und dabei nicht von einer Polizistin ermordet wird, wie Botham John. Das ist mein Traum.
Das war unsere erste Folge der neuen Staffel von Der Riss. Noch 5 weitere über die USA werden folgen. Wir sprechen über Religion, über Medien, über Essen, über Geld und natürlich über die Verfassung der USA.
Wir sind Tongjin Smith und Siani Sophia Höder und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch die nächsten Folgen hört.
Die Serie USA Der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Autorin dieser Folge ist Jackie Makumba.
Zum Redaktionsteam gehören außerdem Christian Alt, Jochen Dreyer, Martin Krinner, Luna Laufer, Nicole Markwald, Dominik Schottner, Alexandra Thehn, Lisa Wölfen und wir, Tongjin Smith und Siani Sophia Höder.
Sprecherin und Sprecher Kelly Buachi und das Redaktionsteam, Producerin USA Melanie Hillmann, historische Fachberatung Professor Michael Hochgeschwender von der LMU München.
Audioproduktion Lenz Schuster, Distribution Shahika Tetik, Redaktion Kugel und Niere, Johanna Baumann, Executive Producer Elisabeth Fee, Redaktion ZDF, Heike Schmidt und Jens Monat.
Große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.